Hier ist die Plattform auf Radio Free FM. Ich bin Almut Grote und zu Gast in der Plattform sind heute Annette Lein, Urs Fichtner und Lothar Heuson vom Arbeitskreis Menschenrechtsbildung, der am 10. Dezember, dem Tag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, eine Aktion in der Gedenkstätte Oberkuhberg hat. Was es mit dem Arbeitskreis Menschenrechtsbildung auf sich hat, wer dazugehört, was sie bisher alles schon gemacht hat und wie diese Aktion laufen soll, darüber erfahrt ihr mehr in dieser Stunde. Annette Lein, Sie sind Gedenkstättenpädagogin am Dokumentationszentrum Obere Kuhberg. Welche Organisationen gehören denn noch alle zu dem Arbeitskreis?
Also außer dem Dokumentationszentrum Obere Kuhberg und der KZ-Gedenkstätte gehören dazu das Behandlungszentrum für Folteropfer Ulm, UNICEF, Amnesty International, die Ulmer Volkshochschule, der Flüchtlingsrat Ulm-Alb-Donau-Kreis und für die Stadt Ulm konkret die Kontaktstelle für die ausländische Bürgerschaft.
Das sind viele. Mhm. Wie lange gibt es denn diesen Arbeitskreis schon und warum und mit welchen Zielen hat er sich gegründet? Lothar Heuson, Sie vertreten da die VH.
Ja, also das sind ja, was Annette gerade genannt hat, alles Organisationen, die schon relativ lange in Ulm unterwegs sind oder in der Region unterwegs sind. Aber alle haben immer vereinzelt oder vorwiegend vereinzelt Arbeit betrieben. Jetzt haben wir unsere Kräfte zusammengelegt. Warum haben wir das gemacht? Es geht vor allen Dingen darum, an den Schulen, also möglichst früh, nicht erst im Erwachsenenalter oder dann im Rentneralter, mit dem Thema Menschenrechte, Menschenrechtsbildung zu beginnen, sondern dort, wo es eigentlich auch hingehört, also möglichst früh bei Kindern, bei Jugendlichen dieses Thema alltäglicher Umgang, alltägliche Bedeutung von Menschenrechten, von Würde des Menschen tatsächlich zu verankern. Und oft ist es ja in der Schule so, dass Lehrer, Lehrerinnen mit ganz vielen Dingen beschäftigt sind, rund um ihre Unterrichtsgestaltung, rund um all die organisatorischen Dinge, die eine Rolle spielen. Sie wissen zwar auch, ganz abstrakt, dass es immer auch die Forderung gibt, an der Schule sich mit Menschenrechten zu beschäftigen. Gibt's sogar seit einigen Jahren die Empfehlung der Kultusministerkonferenz, also wiederum auch eine wichtige Empfehlung, zu sagen, Menschenrechte müssen behandelt werden in der Schule, aber der Schulalltag lässt es oft einfach schlicht nicht zu. Und dafür suchen wir jetzt schlicht auch Angebote direkt mundgerecht, in Anführungsstrichlein, direkt für Lehrerinnen und Lehrer zu organisieren, sie darauf hinzuweisen, das und das könnte man machen, in aller Vielfalt und Bandbreite. Und wir nennen eben auch Menschen, die es tun können. Also insofern braucht man eigentlich nur Kontakt aufzunehmen und wir sind dann in der Lage, genau aus diesem Dilemma herauszuhelfen von Lehrerinnen und Lehrern eben oft. Und wir können dann auch direkt in die Schulen zum Beispiel jemanden vermitteln zu unterschiedlichsten Themen.
Braucht man dafür einen Arbeitskreis? Es klingt eigentlich, als ob es nur eine Koordinationsstelle bräuchte. Also einen Menschen, der die ganzen Lehrer anschreibt und ihnen sagt, übrigens kann ich Ihnen vermitteln und der dann einen Ansprechpartner vermittelt. Was macht dann der Arbeitskreis?
Also der Arbeitskreis ist ja ein Zusammenschluss ganz unterschiedlich strukturierter Organisationen. Ja, also vom Doku-Zentrum, das die Möglichkeit hat, mit Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen diesen Kreis mitzustützen. UNICEF rein ehrenamtlich arbeitend, die Volkshochschule. Ein Kreis, wo jeder unterschiedliche Blickwinkel auch mitbringt und eigene Erfahrungen und diese Erfahrungen auch im Arbeitskreis kommuniziert werden und diese Angebote ja weiterentwickelt werden. Also nicht irgendwas Statisches, was wir jetzt auf 10 Jahre hier verschicken, ihr habt da mal den Baustein, so sieht die Erklärung der Menschenrechte aus und das Buch müsst ihr dazu lesen, sondern da gibt es eine unglaubliche Entwicklung, eine Dynamik in der Entwicklung mit einer Flut von Materialien, vor der die Lehrer auch oftmals hilflos stehen. Also wie finde ich jetzt eigentlich, ich habe eine 6. Klasse, eine spannende Möglichkeit, die in Deutschunterricht integrierbar ist. Was kann ich da machen zu diesem Thema?
Und der Arbeitskreis sitzt dann zusammen und sagt, diese Sachen sortieren wir jetzt alle aus und es bleiben nur noch diese 3
Kulturen. Wir sortieren nicht aus. Wir finden, diskutieren und entwickeln auch eine gemeinsame Programmatik, die quasi nicht in den Vordergrund eine einzelne Organisation stellt, ja, sondern wirklich sagt, wir haben ein Bündnis. Ich kann das ganz konkret für die KZ-Gedenkstätte sagen. Da könnte man erst mal sagen, ja, in der KZ-Gedenkstätte Menschenrechtsarbeit, wie schaut es denn damit aus? Macht das überhaupt Sinn? Wir sagen bewusst, ja, aber für mich ganz konkret in meiner pädagogischen Arbeit da oben ist es quasi eine inhaltliche Erweiterung um den Blickwinkel der Organisationen, die diese Arbeit, diese Projekte auch mit zum Beispiel am 10. Dezember oben machen werden. Also, und wir holen uns das Know-how und auch wirklich die Manpower mit anderen Organisationen für solche Projekte ran. Also wir sind nicht jede Organisation ist da auch für alles zuständig oder kann alles leisten.
Da werden schlicht und ergreifend Kompetenzen, Kenntnisse, Erfahrungen
gebündelt,
aus unterschiedlichsten Feldern gebündelt, überhaupt erstmal zusammengetragen. Kein Mensch würde hier in Ulm oder woanders eine Koordinationsstelle dieser Art finanzieren. Eine Koordinationsstelle dieser Art gibt es nirgendwo in dieser Bandbreite, die mit einer oder zwei Personen besetzt wäre, die das dann hauptamtlich machen. Das gibt es nirgendwo. Wie gesagt, in der Bandbreite dessen, was Menschenrechtsarbeit nun auch tatsächlich konkret bedeutet. Also von der Situation von Kinderflüchtlingen in Deutschland über die Themen der Dritten Welt, Stichwort Weltladen, bis hin zur Situation von Folter oder die Situation von Migrantinnen und Migranten, bis hin zu dem, was das Dokumentationszentrum Oberer Coburg in Sachen Erinnerungsarbeit, Nationalsozialismus, Faschismus, Menschenwürde heute betreibt. Das ist so der Hintergrund, Informationen überhaupt erstmal aus den unterschiedlichen Feldern zusammenzutragen, zu eruieren, zu bündeln und dann auch zielgerecht, ich habe es vorhin schon mal gesagt, mundgerecht im Prinzip auch zu offerieren.
Das heißt, die Mitglieder des Arbeitskreises bilden sich in verschiedenen Treffen sozusagen gegenseitig weiter und können dadurch dann auch besser referieren in den Schulen?
Das kann man durchaus auch so sagen, dass diese Sitzungen, die man dann auch hat, das ist für uns natürlich auch ein Aufwand. Wir machen Zusatzarbeit, auch von den Institutionen her, aber es ist uns wichtig genug, dass man sich auch in diesen Treffen tatsächlich ein Stück indirekt oder auch direkt weiterbildet auf der inhaltlichen Ebene, weil wir natürlich sehr viel von dem profitieren, also von der VH-Perspektive aus mal gesagt, was zum Beispiel die Kolleginnen oder Kollegen von UNICEF, also Kinderarbeit oder Auseinandersetzung mit Kinderrechten, ist nicht gerade unser Hauptgebiet als Erwachsenenbildungseinrichtung. Oder dass wir sehr wohl etwas davon erfahren, wie es um das Thema Folter zum Beispiel steht, wenn man genau über so einen Programmpunkt redet, was wiederum aber bei Amnesty International ein großer Punkt ist. Und so, glaube ich, ist auch durchaus für uns im guten Sinne des Wortes sowas wie eine Weiterbildung für die anderen Organisationen, die jeweiligen Einzelorganisationen, damit auch verbunden.
Lothar Heuson für die VH im Arbeitskreis Menschenrechtsbildung. Sie haben gerade gesagt, so eine Koordinationsstelle, die Lehrer abfragt, wer jemanden für ein Referat zu Menschenrechtsbildung bräuchte, und dann einen Gesprächspartner vermittelt. Dafür würde sich niemand finden, der sowas finanziert, und der Arbeitskreis mache aber genau das. Wer finanziert dann den Arbeitskreis, um das zu machen?
Das ist eine absolut gute Frage, die sich aufdrängt. Also einmal vielen Dank an unsere jeweiligen Organisationen, also die VH oder das Dokumentationszentrum oder das Behandlungszentrum für Folteropfer, dass sie es uns ermöglichen, also denjenigen, die dort hauptamtlich arbeiten, zusätzlich zu ihren anderen Tätigkeiten, das jetzt auch noch zu machen. Also das ist einmal die Grundlage überhaupt. Damit wir uns treffen können, muss es natürlich irgendjemanden geben, der einem auch in gewisser Weise freistellt. So, aber damit endet es auch schon. Das heißt, wir müssen immer schauen, um mal zum Beispiel Referenten oder Referentin auch bezahlen zu können, um zum Beispiel etwas zu drucken, um Schulen überhaupt zu informieren, dass es uns gibt und was es gibt, braucht man halt schlicht Geld. Und wir haben dann versucht, auch Anträge zu stellen, mal Stiftungen oder andere mögliche Geldgeber herauszufinden, aber sind bis heute diesbezüglich nicht entscheidend weitergekommen in dem Sinne, dass auch sowas wie eine, sage ich mal, Geschäftsstelle oder so eine Koordinationsstelle ein Stück finanziell, also personell auch gefördert würde. Man kriegt möglicherweise für einzelne Referenten, Referentin, für einzelne Aktionen, wir werden ja nachher noch über den 10. Dezember reden, dann kriegt man auch schon mal ein bisschen was an Geld, zum Beispiel von der Ulmer Bürgerstiftung. Aber eine Koordinationsstelle im Sinne von Teilhauptamtlichkeit, da tut man sich unglaublich schwer. So, was haben wir gemacht, um trotzdem irgendwie am Leben zu bleiben und irgendwie zu finanzieren? Kann man sagen, das Erste war mal in entscheidendem Maße, dass wir im Rahmen eines sogenannten Stärkeprojektes, eines kleinen Projektes im Herbst letzten Jahres hier Gelder bekommen haben und durften dann im Ulmer Westen Schulen genau mit kostenlosen Referentinnen, Referenten beglücken, in Anführungsstrichlein. Also konnten die Möglichkeit, kostenlos Referenten, Referentinnen zur Verfügung zu stellen, nutzen. Das lag daran, dass wir bezogen auf die Weststadt Gelder, die im Rahmen dieses soziale Stadtprojekts in der Ulmer Weststadt zur Verfügung standen, dass wir dort etwas drüber verfügen konnten, also ein paar tausend Euro genau da reinstecken konnten. Das war ein Element. Das ist aber im Dezember letzten Jahres zu Ende gegangen. Das war auf einige Monate befristet und eben auch nur bezogen auf die Weststadtschulen.
Aber im Rahmen dieses Projektes konnten Sie diesen Flyer schon
drucken? Und im Rahmen genau dieses Projektes konnten wir zum Beispiel wunderbarerweise auch diese Broschüre, die wir dann an die Schulen geschickt haben, machen. Wir konnten eine Website davon ein Stück möglich machen, haben da auch von der Ulmer Firma, die im Bereich der Webseitenbasis tätig ist, auch so eine Förderung bekommen, also Sponsoring, wenn man so will. Aber das Geld war dann auch Ende des Jahres, also jetzt vor einem Jahr wieder zu Ende. Was wir dann getan haben, war, weil wir ja neue Aktivitäten entwickeln wollten, das war, dass wir einen Antrag gestellt haben bei der Ulmer Bürgerstiftung. Und glücklicherweise sind wir jetzt gerade im September tatsächlich auch akzeptiert worden mit diesem Antrag. Nicht ganz in der erwünschten Höhe, aber trotzdem nennenswert. Und so konnten wir jetzt zum Beispiel eine Lehrerinnen-Fortbildung, die jetzt vor wenigen Wochen gelaufen ist, überhaupt finanzieren und möglich machen. Und ansonsten waren wir total wirklich froh drüber, dass der Ulmer Verein für Friedensarbeit uns als ersten Ulmer Preisträger ausgedeutet hat, eines Ulmer Friedenspreises, den er jetzt jährlich oder zweijährlich stiften wird, der auch mit ein bisschen Geld dotiert war. Alles nicht über alle Maßen viel, aber trotzdem neben der Ehre, jetzt Ulmer Preisträger des Friedenspreises für Menschenrechtsbildung zu sein, haben wir eben auch damit ein bisschen finanzielle Förderung bekommen, was wir wiederum umsetzen können, dann eben in die Arbeit, in die Schularbeit.
Okay, also Sie sind ja jetzt sehr diskret mit irgendwelchen Beträgen, aber können wir das vielleicht umrechnen auf einen Jahresetat, den Sie jetzt damit haben?
Nein, ich bin da, es stand ja auch in der Zeitung, auch über Radio. Also ich kann sagen, dass dieser Vereinspreis, dieser Friedenspreis dotiert war mit 1000 Euro. Davon zahlt man noch keine hauptamtlichen Stelle, aber es ist zum Beispiel möglich, damit Referenten zu bezahlen. Und die Ulmer Bürgerstiftung, auch das konnte man ja offiziell auch den Medien entnehmen, hat uns 1500 Euro jetzt quasi für bürgerschaftliches Engagement als Anschubfinanzierung zur Verfügung gestellt. Also insgesamt ein Pool von 2500 Euro. All das ist sehr überschaubar, aber dennoch für so einen Arbeitskreis und seine Zielsetzung wiederum ganz wesentlich. Also von daher ist es uns jetzt auch möglich, hier zum Beispiel eine nächste Broschüre zu drucken.
Oder die Durchführung. Dieses 10. Dezember, wenn ich einfach so reingehen kann. Und eine Außenwirkung dieses erstmals verliehenen Ulmer Friedenspreises ist wirklich die Tatsache, dass im Sinne der Bündelung auch Organisationen, die wirklich schon jahrelang auf dem Feld menschenrechtlicher Tätigkeit aktiv sind, mit ihren Ressourcen, mit ihren Möglichkeiten, ist der der Jüngste ist. Und ich sag's jetzt ganz ehrlich ins Radio hinein, den ich vergessen habe zu erwähnen. Also ich sagte, wer ist denn eigentlich im Arbeitskreis drin? Das ist der Verein Ulmer Weltladen, für den auch dieser Preis und die Herstellung von Öffentlichkeit ist total wichtig. War Mensch, wir wollen bei euch mitarbeiten, ja? Eure Ziele,
jetzt
ja,
so.
Ja, eure, also ihr, wir gehören dazu oder wir haben auch unsere Zielsetzungen sind eigentlich gemeinsame. Und das finde ich jetzt so ein Stück weit auch für die Ulmer Öffentlichkeit ganz interessant. Wir fühlen uns auch durch diesen Preis nicht nur geehrt, sondern auch wahrgenommen. Da geht es nicht um einen Pressebericht. Ja? Mhm. Dass es wirklich eine Arbeit ist, die jahrelang, jahrzehntelang aneinander vorbeilief. Also dass man im Sinne von, ich habe gehört, in der Volkshochschule findet heute eine Veranstaltung statt, zum Beispiel eine Konzertlesung von Amnesty, ja, und drei Tage später in einem ganz anderen inhaltlichen Kontext diese Veranstaltung mit einem anderen Trägerorganisation auftaucht und quasi auch bei der ersten Veranstaltung Besucher da sind, bei der zweiten nicht. Warum kann man das nicht gemeinsam zum Beispiel organisieren und nicht gemeinsam in die Öffentlichkeit gehen?
Annette Lein, Sie sind Gedenkstättenpädagogin am DZOK und heute für den Arbeitskreis Menschenrechtsbildung hier in der Plattform. Sie haben gerade erwähnt, dass die Mitglieder des Arbeitskreises, das ist die Organisationen, die da mit drin sind, bis dahin, bis zur Gründung des Arbeitskreises aneinander vorbeigearbeitet hätten oder sich auch gar nicht gegenseitig bemerkt hätten zum Teil. Ich hatte das selber bisher anders wahrgenommen. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass auf vielen Veranstaltungen der verschiedenen Mitgliedsorganisationen auch immer wieder die gleichen Leute zu treffen waren, die jeweils auch den anderen Organisationen angehört haben. Wie kann das sein, dass die sich dann trotzdem nicht gesehen haben?
Ja, es ist gesehen schon und Wahrnehmung kann ich ja auch ein bisschen genauer definieren. Die Wahrnehmung der eigenen Veranstaltungen, der Veranstaltungsplanung, der inhaltlichen Ausrichtung von Veranstaltungen kann jetzt über diesen Arbeitskreis viel koordinierter stattfinden. Das heißt, wir kommunizieren auf einem ganz anderen Niveau miteinander. Wir setzen uns einander in Kenntnis über unser Verteilersystem und Infosystem, was zum Beispiel konkretes Behandlungszentrum für Folteropfer an momentan organisatorischen Problemen hat, an inhaltlicher Ausrichtung, an Diskussionen oder die Volkshochschule und das Dokumentationszentrum etwa ihre Veranstaltungen miteinander vernetzen und zwar inhaltlich auch abstimmen. Wahrnehmung heißt auch wirklich einander kennenzulernen, nicht nur so ungefähr, ja, dass diese Themenfeld, das besetzt UNICEF zum Beispiel oder Amnesty macht ja diese Veranstaltung, sondern ich glaube, bis hin zu den Mitarbeitern hinein über eine konkrete Beziehung, eine gestaltete Beziehung von den Auseinandersetzungen, den Inhalten der einzelnen Organisationen Kenntnis zu nehmen und auch deren Ringen um Inhalte. Gerade weil wir in unserer eigenen Alltagsarbeit als Einzelorganisation ja eigentlich schon wahnsinnig viel zu tun haben, meint man oftmals so, ja, ich weiß im Prinzip, was der tut. Aber konkret lief das, und das meinte ich, aneinander vorbei. Also es fanden Veranstaltungen auch zum Teil statt im Abstand von 48 Stunden von zwei, das sind ja keine Feinde, von zwei befreundeten Organisationen, die aber nichts davon wussten, dass diese Veranstaltung innerhalb von 48 Stunden im Prinzip identisch stattfand mit zwei unterschiedlichen Ausrichtern oder Veranstaltern. Sowas muss nicht sein und kann koordiniert werden.
Und natürlich ist es richtig, also Ulm ist Ulm. Also es ist ja nun nicht eine Millionenstadt. Also es gibt ein paar Schlüsselpersonen und man kennt sich auch, natürlich kennt man sich auch untereinander, mag sich auch untereinander. Es gibt auch immer wieder punktuelle Zusammenarbeiten, gar keine Frage. Also gerade wir zwei, Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg und VH, sind nun ewig lange geradezu schon immer Kooperationspartner. Aber das heißt noch nicht, dass man zielgerichtet auch tatsächlich so den anderen, also zielgerichtet wohlgemerkt, wahrnimmt, in seiner Arbeit wahrnimmt, weil man auch oft dermaßen, Annette hat es gerade gesagt, dermaßen mit der Bewältigung seiner eigenen Geschichte beschäftigt ist, dass man eher, ich sag's nochmal so, vielleicht abstrakt vom anderen weiß, aber dass man da so zielgerichtet diese Geschichte voranbringt, das war bis dato zwar der Sinn und auch die Hoffnung, aber noch nicht die Wirklichkeit.
Und was haben Sie jetzt durch den Arbeitskreis zum Beispiel als Mitglied der VH konkret über die Arbeit von ein paar anderen erfahren? Gibt es da jetzt Sachen, die Sie plötzlich plastischer erleben? Und welche?
Also, ich will mal sagen, zum Beispiel das Thema Flüchtlingsrat. Also das ist auch etwas, was mich ausgesprochen beschäftigt. Natürlich habe ich im Rahmen, ich organisiere die politische Bildung in der VH, also da ist natürlich das Thema der Flüchtlinge immer eins, das eine Rolle spielt. Jetzt haben wir mal ganz gezielt auch gemeinsam angepackt das Thema der sogenannten Zigeuner, Sinti und Roma. Wir hatten jetzt einen Balkansalon, so nannte sich das, im Donaubüro. Und das Thema war die Situation von Sinti und Roma. Nicht nur irgendwo in Rumänien, das auch. Nicht nur in Ungarn, in der Slowakei, sondern auch die Situation von Sinti hier, also Zigeunern in Anführungsstrichlein, hier in der Bundesrepublik Deutschland. Auch die Situation von Roma aus dem Kosovo, die hier in Ulm leben. Und da haben wir ganz eng jetzt mit dem Flüchtlingsrat, hätten wir sonst nicht getan, wenn es das nicht gegeben hätte, mit dem Flüchtlingsrat überlegt, was können wir tun, können wir es vielleicht schaffen, auch hier sowas wie eine politische Bewegung in Gang zu setzen gegen diese immerhin dauernden Abschiebungen von Menschen in ein Land, das alles andere als menschenrechtskonform handelt, also ich sage nur Kosovo oder Rumänien, die tagtägliche Abschiebung von Menschen, die hier jahrelang zum Teil in Ulm gelebt haben. Also diese Dimension der Zusammenarbeit, sich jetzt auch gemeinsam politisch zu engagieren und damit auch hoffentlich politisch schlagkräftiger zu werden, zum Beispiel das wäre die Hoffnung, eine Resolution im Ulmer Gemeinderat hinzubekommen, im internationalen Ausschuss des Gemeinderats hinzubekommen, gegen diese Geschichte, dass man nicht nur Menschenrechte woanders dingfest machen kann und einklagen kann, also zum Beispiel in Südosteuropa, sondern dass man auch vor der eigenen Haustür kehrt, auch vor der Ulmer Haustür. Das ist in der Intensität bis dato, um mal, wie gesagt, ein Beispiel genannt zu haben, eigentlich noch nicht der Fall gewesen. Und das ist jetzt nicht zuletzt durch das auch öftere Zusammentreffen, das zielgerichtete Arbeiten an diesen Projekten möglich geworden.
Also Sie haben jetzt den Flüchtlingsrat erwähnt. Gibt es noch andere Organisationen im Arbeitskreis, von denen Sie bisher nur theoretisch Ahnung hatten und von denen Sie praktisch jetzt neue Erkenntnisse haben?
Naja, ich muss bekennen, dass ich jetzt 29 Jahre in Ulm bin. Also das ist schon eine ziemlich lange Zeit, auch wenn es mir gar nicht so vorkommt. Aber da hat man meistens nicht nur theoretisch von den anderen Ahnung, sondern tatsächlich schon ziemlich physisch. Also man kennt die anderen Leute schon. Aber wie gesagt, in ihrer jeweiligen Arbeit, auch ja zum Beispiel arbeite ich seit, könnte fast sagen, Jahr und Tag, hier mit der, mittlerweile heißt es ja Kontaktstelle Migration, also die ehemalige Kontaktstelle für die ausländische Bürgerschaft zusammen. Na klar doch. Und es gibt aber eine neue jetzt Kollegin, Integrationsbeauftragte, die Christine Gruner, die letztes Jahr angefangen hat, die früher mal am Behandlungszentrum für Folteropfer hauptamtlich gearbeitet hat. Bis dato war es immer Gerhard Wörner, also der hier nun viele, viele, viele Jahre als sogenannter damals noch Ausländerbeauftragter tätig war. Auch da kann ich nur sagen, die Intensität der Arbeit jetzt mit der neuen Kollegin, der Christine Kronert, um mal zu gucken, auch das ist Menschenrechtsarbeit. Wie geht es eigentlich Menschen mit Migrationshintergrund, wie man die so im Amtsdeutsch nennt? Was haben Menschenrechte auch mit der Situation von Migrantinnen und Migranten zu tun? Das ist auch durchaus, glaube ich, nochmal so ein Qualitätsschub jetzt gewesen. Wir haben gerade am letzten Montag jetzt, und das ist auch ein Resultat, nicht zuletzt unsere Kenntnis aus dem Arbeitskreis heraus, am Montag eine wunderbare gemeinsame Veranstaltung gemacht zum Thema so Lebenswelten. Da gibt es eine Sinus-Studie von dem Institut Sinus. Die haben Lebenswelten von Migrantinnen und Migranten, ich sage jetzt extra mal nicht Milieus, sondern Lebenswelten untersucht. Und da zeigt sich, all diese Situation ist viel, viel, viel differenzierter, als sie gewisse Bundesbanker namens Sarrazin so in ihren Publikationen darstellen und auch andere Interessierte. Sie wissen, was ich meine wahrscheinlich. Also die unsägliche, wie ich finde, Diskussion um gute und schlechte Migranten, um uns daran hindernde oder unsere Kinder am Fortschritt hindernde Migranten, um Muslime. Da hat sich wirklich gezeigt, welche Vielfalt, welche Bandbreite da auch existiert und dass zum Beispiel die religiöse Orientierung eine völlig untergeordnete Rolle spielt, wenn man es quantitativ anguckt. Das ist ein Ergebnis, also dass es diese Veranstaltung gegeben hat, dass da ganz viele Leute aus der Stadtverwaltung, aus dem Gemeinderat, aus unterschiedlichen Vereinen da gewesen sind. Also eine kunterbunte, wirklich im guten Sinne, kunterbunte Mischung. All das ist ein Qualitätsschub, den es möglicherweise, ohne dass man sich ein bisschen näher gekommen wäre, über den Arbeitskreis nicht gegeben hätte.
Gast in der Plattform sind heute als Vertreter des Arbeitskreises Menschenrechtsbildung Annette Lein von Gedenkstättenpädagogin am Dokumentationszentrum Oberau Coburg und Lothar Häusern von der Volkshochschule Ulm. Was haben Sie denn jetzt mit dem Arbeitskreis als nächstes oder in den näheren und ferneren Zukunft noch vor, Frau Lein?
Beispielsweise wurde vorhin genannt, dass mit den Projektgeldern, mit einem Projektgeld eine Broschüre herausgegeben werden konnte. Und wir haben konkret vor, eine Broschüre in einer erweiterten und aktualisierten Form neu herauszubringen. Das ist ein ganz, ganz naheliegendes. Dazu gehört auch ständig die Aktualisierung und vielleicht auch Professionalisierung unserer Website.
Moment, also die Broschüren würde mich so interessieren. Ja. In der ersten Broschüre waren praktisch die Mitglieder aufgelistet.
Na, mit ihren Angeboten konkret. Also die inhaltlichen Bausteine der einzelnen Organisationen waren angegeben. Ich stelle mir zum Beispiel vor, auch eine Erweiterung der konkreten Projekte, die miteinander vernetzt funktioniert haben. Ja? Also zum Beispiel die Institutionalisierung des Tages Tages der Menschenrechte am 10. Dezember könnte als dauerhaftes Angebot auch in diese Broschüre aufgenommen werden. Müsste dann dargestellt werden, ohne Reflexion über diese ersten beiden Angebote, die wir da hatten. Welchen Sinn bringt das? Was interessiert die Lehrer dann? Dass die einfach davon wissen und auch langfristig das in ihre Schulplanungen aufnehmen können, dass es diesen Tag einfach gibt. Etwa als Projekttag wäre jetzt ein Beispiel.
Oder zum Beispiel, das war auch so eine Überlegung, jetzt massiv auch nochmal an die Bearbeitung des Materials zu gehen. Ja. Also nicht nur, also es reicht ja nicht nur aus, Menschen dann in die Schulen zu schicken oder den Schulen anzubieten, dass auch Menschen kommen können, um zum Beispiel im Unterricht was zu diesem Thema zu machen, sondern also eine unserer Vorstellungen ist zum Beispiel so ein, ich nenne es mal Menschenrechtskoffer, also mit Materialien drin, die man dann auch eigenständig, also auch ohne wiederum personelle Besetzung durch jemanden von uns aus unseren Kreisen, auch selbst benutzen kann in der alltäglichen Arbeit, an der Schule, in den Klassen unterschiedlicher Jahrgangsstufen. Also auch das kostet halt immer wieder Geld, sowas zusammenzustellen. Aber das wäre auch so etwas, was wir in nächster Zeit auch koordiniert vorhaben. Also ich sage es nochmal, sowas wie Bausteine zusammenzustellen. Jetzt nicht nur, wie gesagt, mit personellen Know-how, sondern wirklich auch Materialien zusammenzustellen.
Und aber auch eine Einweisung dazu zu geben, wie die dann zu nutzen sind?
Oder? Eine Einweisung dazu zu geben, genau, wie die also dann zu nutzen sind.
Ich stelle so einen Koffer vor, den aufzumachen, das ist ja schon mal abschreckend, oder?
Ja, beteiligt an der Vermittlung unmittelbar. Ja, also die beteiligten Personen stehen ja zur Verfügung, auch von den Organisationen. Das wäre dann auch eine Aufgabe. Also die Organisationen kommen in die Schulen. Ja.
Also ich habe in ganz anderen Zusammenhängen, deshalb komme ich auch auf dieses Kofferbeispiel. Ich habe ein großes europäisches Projekt gemacht vor wenigen Jahren. Da ging es darum, dass wir ein Handbuch gemacht haben für Menschen, die in Behinderteneinrichtungen arbeiten und die Kurse dort machen. Und zum Beispiel haben wir damals entwickelt, es hieß Umgang mit Geld, rund ums Geld. Also haben ein dickes Buch gemacht zum Alltäglichen, weil Geld spielt auch in diesen Einrichtungen eine Rolle, wie auch außerhalb von Behinderteneinrichtungen. Wie kann ich das einfach vermitteln, das Umgehen damit. Und da haben wir einen großen Bausteinkoffer mit Spielen und anderen Geschichten dann so entwickelt, sozusagen als physisches Material, auch dass man neben dem Reden noch einsetzen kann. Und das muss natürlich dann entsprechend erklärt werden, keine Frage. Im besten Fall erklären sich über solche Dinge von selbst.
Haben Sie das vor? Ein selbsterklärender Koffer?
Ja, genau. Hin und wieder haben wir auch personelle Probleme. Ein sich selbsterklärenden Koffer, das wäre eine schöne Vision. Geradezu ein Höhenflug.
Der Arbeitskreis Menschenrechtsbildung plant für den 10. Dezember, das ist der Tag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, eine Aktion in der Gedenkstätte Oberer Kuhberg. Was genau soll denn da passieren, Frau Lein?
Dieser Tag wird geplant und getragen vom Ulmer Erwähnten Arbeitskreis, findet zum zweiten Mal statt. Ich würde ihn nicht unbedingt als Aktion bezeichnen. Es ist ein Tag der Möglichkeit, sich über unterschiedliche Workshops und inhaltliche Angebote der einzelnen Organisationen mit einem breiten Feld von Menschenrechtsthemen zu beschäftigen. Zum Beispiel dem Thema Kinderarbeit in der Welt oder dem Thema Abschiebepraxis in Deutschland. Wir werden in diesem Jahr einen Workshop anbieten, mehrere Workshops, wo wir anhand von Kurzfilmen und gezielten Informationen mit dem Ulmer Flüchtlingsrat und der Volkshochschule, hier konkret mit Lothar Häusern, unter dem Titel Möglichst niemanden reinlassen und die es doch geschafft haben, wieder abschieben, mit Jugendlichen zu dieser Thematik arbeiten, und zwar mit Jugendlichen in das Bewusstsein heben, in den Horizont quasi von Gleichaltrigen Jugendlichen, die betroffen sind, die Gegenstand einfach der Kurzfilme sind, die Thema sind. Es wird Führungen geben durch die Gedenkstätte. Andere Beispiele sind die Darstellung der zum Teil verheerenden Wirkung von Folter auf die psychische Struktur einzelner Menschen, wie damit in Ulm umgegangen wird, beziehungsweise was dann auch konkret die Arbeit des Behandlungszentrums für Folteropfer ausmacht. Das Ganze wird auch erweitert, ergänzt, das hatten wir im letzten Jahr noch nicht, durch die Möglichkeit, sich ganzheitlich Menschenrechtsthemen anzunähern, also jetzt nicht nur quasi einen Vortrag zu hören oder eine Führung mitzumachen, sondern zum Beispiel an Musikworkshops teilzunehmen, wo, Häusern hat es vorhin erwähnt, zum Thema Menschenrechte auch wirklich Lieder erarbeitet werden. Also dafür muss ich aber nicht unbedingt ein Instrument spielen können, aber die Bewusstheit dafür auch ja von Schülern zu bekommen oder etwa auch einen kleinen Kunstworkshop, klingt jetzt so angestrengt, für jüngere Schulkinder schon ab 5. Klasse, die die Möglichkeit haben, am konkreten Ort verletzter Menschenwürde am oberen Kuhberg und der Wahrnehmung dieses Ortes ja mit dieser Klammer zu zeichnen, zu malen. Zu diesem Thema Verletzung von Menschenwürde, darüber nachzudenken, was ist denn das etwa für mich?
Es klingt jetzt nicht nach einer Veranstaltung, wo jeder hinlaufen kann, sondern das ist was, genau. Eine geschlossene, ja, man sich genau, vorher anmeldet. So und für an wen wendet sich, sich die Veranstaltung?
Wir haben gemeinsam das Programm erarbeitet, also gebündelt, ja, kommunizieren es gerade alle nach draußen an die Schulen und die haben die Möglichkeit, sich dann unter einer ganz konkreten Telefonnummer, die hier genannt sein soll, die 21312, das ist nämlich die Nummer des DZOK, anzumelden und wir machen dann passend, wir berücksichtigen auch die zeitlichen Ressourcen, die der einzelne Lehrer oder die Klasse hat und erstellen dann quasi den Gesamtablauf des Tages. Also nochmal, 10. Dezember ab 9 Uhr bis 15 Uhr findet in der KZ-Gedenkstätte der Tag, der Ulmer Tag der Menschenrechte statt.
Und das wendet sich an Schulkinder? Für welche Klasse?
Ich habe es versucht anzudeuten, eigentlich im Bereich auch der ganzheitlichen, der Kreativangebote und der Musikangebote schon ab Klasse 5, aber im Kern, im Schwerpunkt, sage ich Klasse 9 bis 13. Aber es ist auch, das ist auch das Schöne, es ist auch eine Beratung darüber möglich. Also alle AK-Mitglieder haben ihr Angebot definiert. Wir haben eine Beschreibung. Ich weiß, was da passiert. Und wir können das mit den Lehrern auch zielpunktgenau kommunizieren.
Also Zielgruppe sind tatsächlich erstmal Lehrerinnen und Lehrer, die wiederum mit ihren Schulklassen oder mit Teilen der Schulklassen, aber ich glaube, Teile der Schulklassen ist dann immer nur schwierig möglich, dann tatsächlich dahin kommen. Und an diesem, der 10. Dezember ist ja nicht zufällig gewählt, es ist eben der Tag der Erklärung der Menschenrechte, damals 1948 durch die Vereinten Nationen ja erfolgt. Und wir wollen einen Ulmer Beitrag dazu abliefern.
Das war die Plattform auf Radio Free FM. Thema war der Arbeitskreis Menschenrechtsbildung und seine Veranstaltung am 10.12. in der Gedenkstätte Oberer Kuhberg zum Tag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Mehr über den Arbeitskreis Menschenrechtsbildung erfährt man unter www.ulmer-menschenrechtsbildung.de.